herzlich willkommen in der Pocket Coach Denkbar, wo rund um Persönlichkeits- und Businessentwicklung alles möglich ist. Produziert von Denkzeuge. In dieser laufenden Serie möchten die Denkzeuge-Gründer und Pocket Coach-Entwickler Michaela Lang und Oliver Fritsch dich zum Möglichkeits- und Andersdenken inspirieren und zum Weiterkommen motivieren. Infos zum Pocket Coach und den Reflexions-, Analyse- und Strategietools erhältst du unter www.denkzeuge.com und unter www.pocketcoach.ai.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Endlich darf ich wieder weitermachen oder mache ich wieder weiter mit den Podcasts und ich bin mega aufgeregt. Aber ich habe mindestens doppelt so viel Freude wie Aufregung und deswegen geht's jetzt wieder los. Und es ist viel passiert in den letzten 3 Jahren und ich würde wirklich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es war alles easy gewesen. Ich glaube, dem einen oder anderen von euch wird es ähnlich ergangen sein. Aber ich sitze halt trotzdem mit voller Leidenschaft hier und das würde ich ganz sicher nicht tun, wenn wir nicht unsere Denkzeuge begleitend zur Seite gehabt hätten. Wer weiß, ob es unser Business überhaupt noch geben würde. Wir mussten unser Business komplett neu strukturieren und neu durchdenken, weil uns auch so einige Hürden dazwischen gefallen sind während dieser Phase. Aber wir haben ganz viel verändert und entwickelt und sind wirklich richtig stolz auf das Ergebnis, das jetzt dabei rausgekommen ist, beziehungsweise das, was gerade noch so weiterentwickelt wird. Wir hören ja nie auf, weiterzuentwickeln. Das wird auch wahrscheinlich so weitergehen, aber das kann ich jetzt gar nicht alles gleich erzählen. Das werde ich euch so Stück für Stück erzählen und erst so in jedem Podcast ein bisschen mehr. Ja, die nächsten Podcasts werden jetzt auch anders laufen als zuletzt. Wir hatten ja zuletzt 2 Serien mit Was treibt dich an und den Top 10 Coaching-Themen. Und jetzt machen wir aber es werden laufende Folgen, die alle 14 Tage dann ausgestrahlt werden. Und wir werden Gäste dazu einladen, weil ich das eben nicht komplett allein weitermachen will. Und mit diesen Gästen dann in unserer Denkbar genau darüber reden, was alles denkbar, möglich und umsetzbar ist. Ja, und natürlich hätte ich gerne mit der Julia weitergemacht, weil ich hatte so viel Spaß mit ihr und es ist alles so leicht von der Hand gegangen. Aber auch bei der Julia hat sich einiges geändert in den letzten 3 Jahren und sie macht heute das sehr, sehr erfolgreich, wovon sie immer geträumt hat und ich glaube vor 3 Jahren noch nicht gedacht hat, dass das denkbar wäre. Sie ist Schriftstellerin geworden und macht parallel jetzt ihre eigenen Podcasts. Ja, aber meine Freude ist riesengroß, weil sie hat sich bereit erklärt, wenigstens noch mal eine Folge mit mir zu machen. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz besonders, die Julia heute noch mal hier zu begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Julia.
Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Ja, das ist schön. Und dann haben wir noch mal heute wenigstens Spaß miteinander. Und vielleicht kann ich dich ja noch mal überreden, dass wir noch mal irgendwann anders weitermachen. Aber es ist erstmal schön, dass wir das heute machen und ich habe noch jemand anderen neben mir sitzen, nämlich meinen lieben Mann und Businesspartner Olli, denn ich werde in Zukunft auch die Podcasts weiterhin nicht alleine machen, sondern ich habe jetzt ihn an meiner Seite und da freue ich mich sehr drüber, weil er ist eben der Mann an meiner Seite, nicht nur die Liebe meines Lebens privat, sondern auch der Businesspartner beruflich neben mir. Und mit ihm ist alles möglich und alles denkbar und wir haben auch schon so einiges umgesetzt und deswegen ja schön, lieber Olli.
Vielen Dank.
Dass wir das zusammen machen.
Ich freue mich drauf. Ja. Das wird bestimmt eine spannende Reise.
Gut, ja, liebe Julia, dann fangen wir einfach an. Ich bin super, super neugierig. Wir hatten ja tatsächlich nur ganz, ganz, ganz sporadisch Kontakt die letzten 3 Jahre und ich habe es ja wohl mitbekommen, ja, dass du geswitcht bist zur Autorin und habe auch schon das eine oder andere Buch von dir runtergeladen und gelesen und ich finde es mega spannend, was du machst. Erzähl uns doch mal ein bisschen davon.
Ja, wo fange ich denn da an? Also ich glaube, ich wollte schon tatsächlich immer Autorin werden. Also schon als Kind wollte ich, da habe ich gern Astrid Lindgren gelesen und wollte auch immer solche Bücher schreiben. Ich habe das tatsächlich in meine Freundebücher reingeschrieben, also Berufswunsch habe ich reingeschrieben, Vogelbeobachterin oder Autorin. Und das hat sich dann aber ein bisschen verloren im Laufe der Zeit, weil man geht ja davon aus, davon kann man nicht leben. Also das war so ein Erlaubnisding halt auch, ne? Und dann habe ich was Vernünftiges studiert, nämlich Biologie. Da bin ich dann tatsächlich Vogelbeobachterin geworden. Und das Interessante war, ich habe, als ich dann studiert habe, habe ich Diana Gabaldon gelesen. Das ist eine amerikanische Autorin. Und da habe ich über die rausbekommen, dass sie Biologieprofessorin ist. Und da hat sie dann, habe ich gedacht, okay, wenn die das darf, dann darf ich das auch. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, aber das führte immer zu nichts. Und dann habe ich, kamen ganzen anderen Dinge, arbeiten, leben, in den USA leben und so weiter. Dann habe ich halt eine Coaching-Ausbildung gemacht in den USA und habe ich als Coach gearbeitet. Und das kam dann, wann war denn das, 2019, da hat es mich dann wieder gepackt und hatte auch mein Mann dann was damit zu tun. Hat dann gesagt, ja, wie ist denn eigentlich mit Schreiben? Willst du das nicht mal machen? Und dann dachte ich, ja. Und dann habe ich gemerkt, es gibt mittlerweile andere Wege. Früher war das halt so verbaut, so ein bisschen. Also man musste über eine Literaturagentur an einen Verlag rantreten, um ein Buch zu veröffentlichen. Und das ist jetzt seit einigen Jahren anders. Man kann das halt auch im Self-Publishing machen. Also man kann das selber veröffentlichen. Und dann habe ich gemerkt, dass das durchaus ein valides Businessmodell ist. Also dass man damit durchaus Geld verdienen kann. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich das doch mal. Und dann habe ich halt angefangen, meine Bücher zu schreiben und habe mein erstes Buch veröffentlicht im April 2020. Und ja, das war vor etwas 3 Jahren. Und jetzt in 2 Wochen kommt mein 19. Buch raus. Und das ist halt das Schöne am Self-Publishing. Also deswegen will ich auch nie bei einem Verlag veröffentlichen. Oder sagen wir mal, nicht nie. Vielleicht irgendwann mal. Das müssen die Konditionen stimmen. Aber beim Verlag hätte ich niemals 19 Bücher in 3 Jahren veröffentlichen können. So. Und hier kann ich halt machen, was ich will. Mhm. Und ich kriege auch noch Geld dafür. Also es ist tatsächlich nicht so, dass man wenig verdient, mhm, wenn man es richtig anstellt. Und deswegen, genau, bin ich so umgeschwenkt, weil das einfach so viel Zeit auch braucht, habe ich tatsächlich einfach auch keine Zeit mehr zu coachen. Und halt klar, im März 2020 sind mir ganz viele Coaching-Kunden auch weggebrochen, einfach weil die, ich habe ja vor allem Expat-Partner gecoacht und die waren halt alle in familiären Situationen im Ausland. Das ging halt nicht, ja. Die hatten keine Zeit mehr, sich um sich selber zu kümmern. Und ja, dann hatte ich sehr viel Zeit und die habe ich dann mit Schreiben gefüllt und mit Büchern veröffentlichen. Und dann hat sich einfach so komplett in diese Richtung gewendet, einfach weil ich, ja, also das Schreiben hat einfach quasi übernommen und dann blieb für Coaching keine Zeit mehr. Nein. Aber natürlich, neulich fragte mich mal eine Freundin, die mich auch von früher noch kennt, sagt sie, du weißt schon, dass du in deinen Büchern coachst, oder?
super.
Kann sein.
Ja, das ist ja cool. Was meinte sie denn damit, dass du da coachst?
Also ich lasse durchaus einfach so Dinge einfließen, also dass Charaktere was zueinander sagen, wie, also was sie zum Beispiel mal irgendwo in Podcasts gehört haben oder irgendwo gelesen haben, sowas wie, ist deine Geschichte wahr oder kann auch das Gegenteil von dieser Geschichte wahr sein, ja, oder was wäre denn, wenn jeder nur sein Bestes gibt? Ja, kannst du das akzeptieren?
Also du stellst dann klassische Coaching-Fragen irgendwo zwischen rein, ja, genau, und dann fließt es so im Kopf mit. Ja, super.
Genau. Ja, ja, und das ist, und tatsächlich, wenn ich meinen Lesern auf diese Art und Weise so ganz, also ich mache das nicht, also ich plane das nicht vorher, sondern das ergibt sich tatsächlich einfach so und dann passt es halt. Und dann, wenn ich denen so kleine, so Sachen mitgeben kann, wo sie dann vielleicht mal drüber nachdenken. Und ich merke das auch, wenn die Rückmeldung von den Lesern, wenn die sagen, das ist meine Lieblingsstelle. Sind ganz oft diese Stellen, wo die dann so übers Leben nachdenken, auf so eine Coaching-Art und Weise, die Charaktere. Ja, ja. Und das ist so schön, wenn ich denen das geben kann, dass sie halt selber dann auch mal über solche Sachen nachdenken. Ja,
genau. Ja, cool. Kannst du auch selber sehen, wenn die Kunden was anmarkern? Die Lieblingsstellen, das ist ja, glaube ich, eine Funktion bei diesen E-Books.
Genau, kann man sehen. Ich mache selten. Also, weil da muss ich es halt wieder neu runterladen und da muss ich nachgucken. Und es geht nicht bei jedem Gerät. Und das müssen dann auch mindestens, keine Ahnung, das muss eine bestimmte Anzahl von Menschen, müssen die gleiche Stelle markiert haben.
Ja.
Und das ist dann immer so ein bisschen, manchmal merkt man auch, das sind dann eher was ja auch gut ist, das sind dann Blogger, die halt bestimmte Zitate, also zitierbare Zitate suchen. Ja, aber ich war neulich auf der Buchmesse in Leipzig und da hat eine Leserin mich angesprochen und die hatte ihr Buch dabei von mir, ihr Lieblingsbuch, und das war erstens total zerlesen, also es war wirklich, sie hat das wirklich gelesen und sie hatte sich ihre Lieblingsstellen markiert und die Marke, also diese kleinen Zettel, waren auch nicht erst seit kurzem da drin, die waren da schon länger drin. Und habe ihnen natürlich nachgeguckt, welche Stellen das sind. Und das ist dann so, also ich weiß dann natürlich sofort, welche Stellen das sind. Und das ist so schön, ja, das dann zu sehen, wenn man sieht, dass man wirklich dann auch so Herzen erreicht. Ne? Also das ist, und man was bewegt irgendwie. Also, und auch wenn ich so Zuschriften von Lesern bekomme, die sagen, oh, habe ich angefangen, darüber nachzudenken und wie ist das eigentlich bei mir und was will ich denn noch und was würde ich machen in der Situation? Das ist einfach schön, ja.
Ja.
Also kann ich immer noch so ein bisschen, so ganz leicht mitcoachen.
Also ich hätte jetzt gedacht, dass es sehr viel die erotisierenden Stellen vielleicht sind, ja, so, wo man darauf hinweist. Auch? Aber ich finde es cool, dass es so diese Coaching-Stellen auch sind.
Ja, genau. Nee, weil das ist, du merkst halt, das ist halt in anderen Büchern nicht unbedingt drin, ja. Also ja, klar, die, sagen wir mal, die erwachsenen Szenen, die finden natürlich auch Gefallen, aber es ist tatsächlich, also es ist eher, wenn es um wirklich um echte und tiefe Gefühle geht, ja. Also das ist ja auch, wenn, klar gibt es Bücher, in denen es hauptsächlich um die erwachsenen Inhalte geht, ja. Aber da fehlt, wenn ich die selber lese, fehlt mir oft die Charakterentwicklung. Warum ist das jetzt wichtig, dass die sich näher kommen in dem Moment? Und ich versuche das halt immer so zu machen, bei mir kommt es auch relativ spät meistens im Buch, weil ich die da erstmal hinführen muss, dass die beide dann daran wachsen. Ja, und das ist halt, das sind so die Feinheiten, über die man sich, glaube ich, wahrscheinlich nur Gedanken macht, wenn man sich selber mit der Psyche und den Gefühlen von Menschen schon sehr viel intensiver auseinandergesetzt hat als andere Autoren.
Ja, weil das finde ich halt super, super cool, ja, dass du jetzt tatsächlich dein Coaching bewusst oder unterbewusst in deine Bücher integrierst und tatsächlich das so ein begleitendes Thema ist, ohne dass es eben so das typische Coaching ist, sondern es ist ja trotzdem Belletristik und es ist unterhaltsam und man liest es eigentlich zum Entspannen und dann läuft es so unterschwellig mit. Also so gesehen hast du das Coaching gar nicht aufgegeben, sondern machst es jetzt auf eine andere Art parallel mit und das finde ich echt super und ich hatte jetzt gerade so diesen diesen Impuls, als du gesagt hast, ja, dieses du willst, dass die Leute sich dass sich da ein Charakter aufbaut und wie die zueinander kommen und so weiter, und da kommt mir natürlich gleich wieder unsere Ima in den Sinn mit den inneren Motiven, ja, wo es ja auch immer um das Warum geht, wo wir in der Ima so schön sehen können, ja, warum macht denn jemand sowas und warum kommen die zusammen oder warum streiten sie sich, warum kommen sie nicht zusammen, und das ist schön, das freut mich, dass das irgendwo da noch so mit drin ist.
Ja, ich merke das auch tatsächlich, wenn ich mir meine Charaktere angucke, das ist ja nicht so, dass ich die entwickle. Ist ja nicht so, dass ich sage, oh, ich will jetzt jemanden, der so und so ist. Sondern die kommen ja einfach. Aber wenn ich mir, also ich lerne die ja sehr gut kennen, während ich schreibe. Und ich merke genau, oh, die hat aber Abenteuerlust hoch, ja. Oder bei der ist dann irgendwie Harmonie irgendwie höher. Oder da ist Genuss an erster Stelle. Oder da ist halt irgendwie Bestätigung ganz niedrig oder so, ja. Also das ist also ich sehe das schon da drin und ich kann es natürlich dann auch nochmal anders beschreiben und ich glaube, das fließt bei mir auch ein. Ich glaube, deswegen werden meine Bücher auch immer so lang, also meine Bücher sind sehr viel länger als von den meisten anderen, weil ich die Zeit brauche, diese Charaktere wirklich zu beschreiben und es mit allen Nuancen, weil man ist ja nicht nur schwarz und weiß, ja, sondern es ist ja immer so schön, die Menschen ganz zu sehen und das gibt… Jeder Charakterzug hat ja Vor- und Nachteile, ja, oder man hat bestimmte Probleme im Leben, weil man den unterdrückt oder weil man halt das nicht richtig auslebt oder halt auch das zu sehr auslebt oder wie auch immer. Also es gibt so, und oder wie, wenn mein Partner so anders ist, ja, wie kommen wir dann trotzdem zusammen? Und das macht mir einfach Spaß.
Ja. Und das ist das, was wir ja auch so wichtig finden bei dem, was wir tun, dass man nichts überstülpt, ja, und nicht Teile nur rausreißt, was falsch läuft, und dann kriegt man da ganz tolle Ratschläge tatsächlich oft von außen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, sondern dass man das ganzheitlich sieht, ja, dass man wirklich die ganze Person mit allem sieht, wo kommt was wie her und wie hängen die Dinge zusammen und warum brennt das so oder so und warum verstehe ich mich mit dem oder dem nicht so gut? Und ich finde spannend auch, wie viele unterschiedlichen Wege man sowas dann eben integrieren und ausarbeiten kann. Na, für uns ist ja wichtig, dass, also für uns jetzt, dass wir sind ja hier in dem, dass eben alles denkbar ist. Du, glaube ich, entwickelst das auch so in deinen Büchern, dass es am Ende eben immer um Happy End geht. Ja, wir wollen das auf unsere Art eben auch, dass eben alles denkbar möglich umsetzbar ist und dass es eben für jeden Happy End gibt und jeder sich so leben kann, wie er sich leben will, sein Lieblingsleben leben kann, beruflich wie privat. Und deswegen finde ich das echt sehr schön, weil wir haben da was gemeinsam. Einfach, du hast in deinem auf deiner Seitenprofilbeschreibung über dich geschrieben, dass die Liebe für dich so ein wichtiges Thema ist. Und für mich ist es das auch, dafür lebe ich, für die Liebe. Und ich bin überzeugt davon, wenn die Liebe in diesem Leben mehr Raum kriegen würde, dann würde es keine Kriege geben, weil dann wären die Menschen einfach glücklich. Und wer glücklich ist, der der ist einfach nicht negativ drauf und der tut niemand anderem weh. Und deswegen bin ich da so bei dir, ja, dass die Liebe einfach so bedeutsam ist und dass wir alle ein bisschen mehr dafür tun sollten, ja.
Wenn ich kurz fragen darf, du hast gesagt, du hast 19 Bücher geschrieben in 3,5 Jahren, fast 4 Jahren. Wir haben für unser Buch jeweils mindestens ein Jahr gebraucht, für je ein Buch, ja. und die Bücher sind lang, die du schreibst, die sind ja sehr detailliert. Eben, es kommt auch ganz klar durch, dass du Biologin bist, ja, die Art und Weise, wie du die Natur beschreibst, was da alles passiert, so im Hintergrund zusätzlich zur Story. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Du hast eine Familie, du schreibst und musst alles andere tun, was andere Leute auch machen. Aber 19 Bücher in 3 Jahren, das ist schon eine steile Nummer.
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Ich glaube, also, du machst jetzt einfach das, was dir Freude macht. Und wie du vorhin gesagt hast, dann fließt es so aus dir raus. Und das ist das, was wir den Menschen auch so mitgeben wollen, dass sie sich trauen und erlauben. Und vielleicht magst du da eben gleich noch was dazu sagen, dass, weil du hast es ja auch nicht gleich dir selber erlaubt, das zu tun, sondern wenn man es dann mal zulässt, dann kommt man plötzlich in den Flow. Und wenn Dinge Spaß machen, dann geht's plötzlich von der Hand und dann geht plötzlich so vieles Hand in Hand, oder liege ich da falsch bei dir?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist tatsächlich genau das, dieses, also zum einen kann ich halt schnell schreiben, weil ich früher auch Journalistin war. Ja, also ich bin einfach gewohnt, schnell und sauber zu schreiben, weil alles, was ich früher noch also Zeit war Geld, ja. Das ist das eine. Und ich bin halt auch jemand, der sehr schnell vorangeht bei solchen Dingen. Also ich kann nicht lange warten. Perfektionismus ist ja in meiner IMA ganz niedrig, also mein niedrigster Wert. Das heißt, ich mache es dann lieber gleich in der ersten Runde richtig, dann brauche ich halt nicht nochmal rübergehen, weil für mich ist Redigieren, das ist die Hölle, ja. Also andere Leute gehen da 10-mal rüber und machen das und drucken es aus und korrigieren das mit dem Stift und übertragen es. Furchtbar.
Ja, also das war unser. Olli hat einen ganz hohen Perfektionismuswert und ich möchte nicht sagen, wie viele Kämpfe und Runden wir gegangen sind, bis unsere Bücher gestanden sind, weil
wir haben es uns gegenseitig immer angeschaut, sehr viel Rotstift, die wir geschrieben haben.
Sehr viel Rotstift im Hin und Her.
Und den Teil, den lasse ich ja komplett weg.
Super.
Das heißt, bei mir ist es nur Schreiben. Gut, dann ich habe für mich gemerkt, also ich bin immer daran hängen geblieben früher, dass ich, also ich habe natürlich 1000 angefangene Manuskripte in der Schublade, die Aussicht, dass ich das später redigieren muss, bevor ich es dann irgendjemandem zeigen darf, das war so furchtbar, dass ich lieber die nächste Idee genommen habe. Und weil mein Wissensdurst ist so hoch, ne, und dann lieber zack, das Neue und neugierig und so weiter. Und dann habe ich mal einen Autor, der hatte über 200 Bücher schon geschrieben und der hat gesagt, er macht eine Methode, die nennt er Cycling. Das heißt, er schreibt so ungefähr 1000 Wörter und dann geht er zum Anfang zurück von diesen 1000 Wörtern, redigiert die und dann hat er gleich viel Schwung und dann schreibt er die nächsten 1000, dann geht er wieder an den Anfang von den 1000 zurück und dann macht das immer so in Schleifen bis zum Ende durch und dann ist das Buch fertig und geht raus. Dachte ich, super. Wenn der das darf, dann darf ich das auch. Ich brauche immer Erlaubnis, ne? Also merkt man schon so, ich muss mir immer jemand sagen, ist alles okay. Und seit ich das so mache, ich lese meine Bücher nie nochmal durch. Nie. Mhm. Also ich mache nur dieses tatsächlich redigiert das, während ich schreibe und dann bis zum Ende. Und dann habe ich noch manchmal XYZ da drin, wenn ich was nachgucken muss oder so. Und dann geht es an die Lektorin, die muss ja auch noch was tun. Ne? Also ich meine, die hat ja auch noch einen Job. Und die macht das ja auch gerne. Und genau. Und dadurch geht es bei mir halt tatsächlich sehr schnell, weil ich mir erlaube, nicht perfektionistisch sein zu müssen. Weil für mich wäre das eine Strafe und mich hält das dann auf. Es gibt Menschen, die müssen das so machen. Ich sehe das ja bei meinen Autorenkollegen, die können gar nicht anders. Die schreiben aber auch ganz andere erste Entwürfe oder haben einen ganz anderen Prozess, wie sie das machen. Und dieses rauszufinden, wie funktioniert es für mich am besten, das ist so wichtig. Und das ist ja nicht nur bei Autoren so, sondern ich finde, das ist in jedem Business oder auch in jedem Job so. Was brauche ich? Was funktioniert für mich? Ja. Und deswegen funktioniert man, glaube ich, mit manchen Chefs besser und mit anderen irgendwie schlechter, ja, weil man mit denen dann nicht kompatibel ist und manche können eher früh arbeiten, manche spät. Man muss das halt für sich rausfinden.
Ja.
Und ich habe halt für mich den perfekten Ablauf gefunden und dadurch geht es halt tatsächlich so schnell und dann das klar und ist die Freude dabei. Für mich ist das halt keine Arbeit. Also ich setze mich auch gern abends nochmal hin, obwohl ich überhaupt kein Abendmensch bin oder am Wochenende. Ich finde das toll, wenn ich da in diese Geschichten abtauchen kann, ja.
Also ich höre jetzt daraus.
Ist ja spannend für dich selbst auch. Du weißt ja nie, wie sie ausgehen eigentlich, oder?
Genau. Ja, nee. Also das ist, also ich kann zum Beispiel nicht alles durchplotten, weil dann habe ich das dann, also wenn ich, also plotten halt, ne, das alles genau aufschreiben.
Wie ein Exposé vorschreiben.
Wissen, was passiert. Genau. Mhm. Wenn ich das mache, dann ist, also selbst wenn ich es nur im Kopf mache, ist die Geschichte geschrieben und ich habe kein Interesse mehr daran. Dann gehe ich weiter zur nächsten. Ich habe ganz große Mühe, wenn ich, und deswegen könnte ich auch schlecht mit dem Verlag zusammenarbeiten, weil dem müsste ich ja ein Exposé schicken. Dann habe ich das Gefühl, ich habe das schon dann geschrieben, dann schreibe ich das Buch nicht mehr. So.
Also ich höre da jetzt raus, dass du zwei Motive ganz wesentlich jetzt erlaubst, dir zu leben. Ja, und das ist eben einmal dieses Wissensdurst hoch, dass du ständig eben neu in den Flow kommst, dass es auch immer wieder neu weitergeht und sich weiterentwickelt. Und dass du eben nicht diesen Perfektionismus lebst. Und ich denke, dass du das nicht so von heute auf morgen so einfach konntest, sondern dass du wirklich eine Zeit gebraucht hast zu sagen, ja nee, das bin jetzt ich und ich mache das so und ich will jetzt nicht jedes Mal ins Detail gehen und da perfektionistisch sein und mit einem Verlag, der das von mir will. Aber ich glaube, und da würde ich jetzt gerne nochmal einhaken, es war auch ein Weg für dich dahin, dir das zu erlauben, deine Motive zu leben und bist eher von außen abgehalten worden, weil andere sagen, aber das macht man doch so oder so oder so und wollten, dass ihre Motive gelebt werden. Ja?
Mhm, genau. Also ich würde mal sagen, wenn ich nicht vorher Coach gewesen wäre und auch selbstständig als Coach, wäre ich heute nicht Autorin und schon gar nicht so erfolgreich, wie ich es bin. Weil dieses, jeder, der halt Coach wird, beschäftigt oder muss sich auch mit sich selber beschäftigen. Du musst ja mit dir ins Reine kommen.
Ja.
Und auch gerade in der Ausbildung arbeitest du ja auch viel an dir selbst. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich mir diese Erlaubnisse niemals geben können. Einfach zu verstehen, ich bin nicht perfektionistisch und das ist okay. Ich muss nicht so sein. Nicht jeder muss so sein, auch wenn einem das die, also ich habe ja früher in einem großen Konzern gearbeitet, und da gab es halt viele Ingenieure, die extrem perfektionistisch waren. Und für die war das natürlich, die konntest du überhaupt nicht verstehen, dass ich nicht so war. Ja. Und ich habe dann immer gedacht, oh Gott, ich bin falsch. Mhm. Aber ich bin nicht falsch, ich war nur vielleicht am falschen Ort, ja, der für mich nicht gepasst hat. Und die dürfen ja auch gern so sein. Das ist ja auch okay, wenn jemand 10-mal sein Dings da redigieren will, sein Manuskript. Aber für sich rauszufinden, wie ticke ich, was brauche ich? Also das ist für mich das Wesentliche. Und tatsächlich, das ohne vorher Coach gewesen zu sein, könnte ich das so jetzt in der Form nicht machen. Also vor allem nicht in der Frequenz.
Ja. Hattest du denn in der Zeit irgendwann mal so einen Aha-Moment? Und ich frage jetzt mal direkt, du hast ja auch sehr intensiv mit unseren Tools während der Coaching-Zeit gearbeitet und die bei jedem Coaching eingesetzt, wo du für dich so diese Erkenntnis auch hattest und sagtest, oh Mann, ja, so bin ich, so will ich auch sein und ich will das jetzt auch nicht verändern. Ich will mich da nicht verbiegen müssen, weil wir wissen ja, man kann auch Motive verändern, aber man muss nicht. Ja. Mhm. Aber ist irgendwas in der Richtung für dich da passiert in der Zeit, wo du sagst, so, ja, das war nochmal so ein Aha-Moment, ja?
Also für mich war tatsächlich der größte Aha-Moment, das mit diesem Cycling, dieser Methode, die ich da gerade beschrieben habe, weil das war der Augenblick, wo ich gemerkt habe, das mit dem Perfektionismus, das ist okay. Also dieser, dass ich diesen Perfektionismus losgelassen habe und nicht versucht habe, den höher zu machen, ja, also da das Motiv irgendwie nach oben zu bringen, das war für mich tatsächlich entscheidend. Und dass ich halt diesen Wissensdurst so nachgeben kann, ja, dass es früher, ich habe manchmal versucht, den zurückzunehmen, weil ich immer gedacht habe, weil ich habe von meinem Vater öfter mal die Kritik bekommen, ich wäre so schnell und oberflächlich. Also ich würde nicht, mein Vater geht total gerne in die Tiefe. Mhm. Und ich fand das, also ich war halt nie so, ja. Ich bin so ein eher so ein Generalist und schnell vorwärts, ja. Und ich lasse auch schnell was sein, wenn ich es nicht mehr machen will. Und dann muss doch mal am Ball bleiben und, ne, und diese Sachen. Und dem einen, sagen wir mal, die Zügel freizugeben, dem Wissensdurst, und halt dem Perfektionismus halt zu sagen, ist okay, du kannst da unten bleiben, ist alles in Ordnung. Das waren tatsächlich für mich so die Aha-Momente. Und halt auch zu sehen, muss ich sagen, während des Coachings, dass andere Menschen ganz anders sind. Und dass der Leben trotzdem funktioniert.
Mhm. Ja, und das ist doch auch das, was du gerade von deinem Vater erzählt hast. Also unsere Eltern prägen uns einfach. Das ist einfach so. Und sie programmieren uns auch auf eine gewisse Weise während unserer ganzen Kindheit und Jugend. Ja, aber dann auch das zu erkennen irgendwann und zu sagen, das ist ja gar nicht böse, sondern er tickt einfach nur anders. Und er will auf seine Art mit seinen Motiven einfach nur das Beste für mich. Und ich darf aber trotzdem so sein, wie ich bin, und plötzlich verstehe ich mich selber und verstehe ihn oder auch eine Mutter, ja. Und dann kann man es plötzlich ganz anders erklären, warum das so funktioniert. Also ich hatte da auch mal so ein echt nettes Erlebnis mit einem unserer Kinder, als ich bin ein totaler Rauchgegner, ja, hohes Gesundheitsmotiv und so weiter, und ich das nie wollte, und einer nach dem anderen angefangen hat und ich Diskussionen geführt habe und mir dann gesagt wurde, ja, nee, Mama, aber ich muss das so machen, weil guck mal, meine Geselligkeit, die muss einfach irgendwie leben können, und wenn ich rauche, habe ich mehr Kontakte zu anderen und dann komme ich mehr wieder unter Leute und dann bin ich wieder mehr draußen und schau, mein Gesundheitswert ist eh auch nicht so niedrig, also nicht so wichtig. Und ich musste dann einfach schmunzeln und mein Gefühl der inneren, Sorge und wie kriege ich das jetzt geschafft, dass keiner raucht oder dass sie wieder aufhören zu rauchen, war ein bisschen gemildert. Und deswegen finde ich das eben ja auch so spannend, dass jeder so sein darf. Und das finde ich jetzt eben auch bei dir so schön, dass du irgendwann an den Punkt gekommen bist und dir es einfach erlaubt hast. Mhm. Ja.
Also gerade, du hast ja mal gesagt, dass du hast gegen die Stimme deines Deutschlehrers gearbeitet. Mhm. Irgendwo. Was hat der Deutschlehrer damals zu dir gesagt?
Ja, das ist diese Trivialliteratur, ne? Also das ist so Unterhaltungsromane, das geht ja gar nicht. Also das, was ich ja mache, ist ja Trivialliteratur.
Ja.
Und genau, das war lange Jahre. Ich habe das ja auch niemandem erzählt, ne, dass ich sowas lese oder schreibe, ja. Also das
hat ja auch ein bisschen gedauert, bis du uns das erzählt hast, was du da schreibst.
Ja.
Ich kann mich genau erinnern, wie lange ich an dich hingearbeitet habe, bis du mir deine Titel verraten hast. Ja, damit ich die auf Amazon mal anschauen kann. Dürfen wir die hier sagen im Podcast?
Ja, klar. Also mein Pseudonym ist Julia Sterling.
Wir haben den Club der Zeitreisenden, wir haben die Liebe am Exilhof und wir haben Carolina Krieg als Serie und gleich drei Serien. Ich weiß nicht, und ich habe gesehen, es kommt ein neues Buch raus, irgendwann in ein paar Monaten mit einer ganzen Autorinnengruppe.
Genau, in Schweden spielt das, genau.
Sehr schön, die hängen auch alle zusammen? Hängen die auch alle zusammen, die Romane?
Ja, genau. Das ist spielt in einem kleinen Ort in Schweden, das ist so eine Kleinstadt, und jeder von uns schreibt da ein Buch, das da spielt, und die Charaktere tauchen auch in den unterschiedlichen Büchern auf. Es ist sehr viel Abstimmungsbedarf, aber es ist schön, weil der Job ist ja schon sehr einsam, und wenn man dann Geselligkeit nicht ganz niedrig hat, dann ist es halt auch mal sehr schön, sich mit anderen auszutauschen und gemeinsam zu planen und wie machen wir das und so. Das ist schon sehr nett, genau.
Das heißt,
ja, aber die drei Serien sieht man jetzt auch wieder, ne? Ich kann nicht nur eine schreiben. Also ich kann, also dieser Fokus auf nur eine Sache, ich brauche alles Mögliche, ja. Und ich springe dann hin und her und schreibe mal hier ein Buch und da ein Buch. Das brauche ich halt einfach. Und das ist, auch dafür musste ich mir eine Erlaubnis geben.
Ja,
weil,
sehr cool.
Das macht man eigentlich nicht.
Ja, ja. Nochmal hier zu dieser Erlaubnis geben. Ich hatte nämlich ein ähnliches Erlebnis in der 5. Klasse. Da bin ich aufs Gymnasium gegangen und da habe ich Englisch nicht gepackt. und bin deswegen sitzen geblieben. Ich hatte eine 5 in Englisch und durfte dann auf die Realschule gehen anschließend. Mhm. Das war für mich keine schlechte Entscheidung, weil das alles etwas relaxter war. Aber das hat mich immer gefuchst. Und mein Vater hat dann irgendwann gesagt, Olli, also ich glaube, du sollst dir mal einen Job irgendwo in England suchen. Und ich so, was? Das geht? Und dann haben wir das irgendwie hingekriegt. Und dann habe ich einen Ferienjob da angefangen und bin dann in eine internationale Abteilung, auch beim großen Konzern gegangen und am Schluss nach Amerika übergesiedelt und habe dort dann auch die ersten Versionen von meinen Büchern geschrieben. Und ich habe mir gedacht, wenn meine Englischlehrerin das sehen würde, dann wird sie bestimmt auch denken, dass er nicht alles immer richtig eingeschätzt hat. Und ich glaube, bei dir war es so ähnlich. Du wolltest in den Rundfunk gehen, glaube ich, oder?
Ja, es waren ein paar verschiedene Sachen, aber bei mir war es tatsächlich eher ähnlich wie bei der Julia. Ich war im Prinzip sehr gut in der Schule, nur Deutsch war nicht mein Fach. Es liegt wohl auch an meinem bayerischen umgangssprachlichen Ton, der halt immer rot quer durch meine ganzen Aufsätze gegangen ist. Und das Einzige, wo ich halt richtig gut drin war, waren Protokolle, ja, wo es um Ordnung und Struktur ging. Das ist ja eines meiner hohen Motive. Oder Berichterstattung, da war ich auch gut, weil das war auch so schön sortiert, wo ich das gut schreiben konnte. Aber für meinen Deutschlehrer war das ebenso erstaunlich, dass ich dann plötzlich zwei Bücher nach draußen getragen habe, weil ich war bestimmt auf der Liste seiner Schüler die letzte da unten, die jemals hätte ein Buch veröffentlichen können. Und deswegen ist das auch so was, wo ich mir denke, wie sehr lässt man sich beeinflussen? Es sind ja nicht nur unsere Eltern, die uns prägen in der Kindheit und in der Jugend, sondern es sind auch massiv die Lehrer und andere Erzieher, die uns sagen, was wir können oder nicht können, ob wir zu was tauglich sind oder nicht tauglich sind. Ja, ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder da draußen sportlich hochbegabt sind, künstlerisch hochbegabt sind oder in ganz anderen Bereichen hochbegabt sind, die in der Schule gar nicht beigebracht und gelernt werden. Mhm. Es ist halt immer dieser geschlossene Fächer.
Kanon.
Ja, das ist ja auch klar, braucht man irgendwo, braucht es das ja. Und das ist ja auch in Ordnung, dass wir gewisse Dinge lernen müssen, aber es dann zu pauschalisieren und Kindern dieses Gefühl zu geben oder Jugendlichen, so, du bist nicht gut genug und aus dir wird nichts, das ist schon massiv, was da passiert. Und dass dann viele heute eigentlich gerade aufgrund dieser vielen, vielen, vielen Möglichkeiten, die es gibt, gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen und völlig verloren sind. Ja, nicht nur während der Schule, nach der Schule, manchmal sogar noch im und nach dem Studium oder auch sogar in den Jobs dann, weil man so auf das hört, was einem von anderen gesagt wird und man selber aufhört, hinzuschauen, die Dinge ein bisschen genauer zu hinterfragen, sich zu erlauben, mal sich selber zuzuhören. Man muss ja nicht gleich wieder nur an sich denken, weil natürlich, am Ende müssen wir uns wieder ins System integrieren und müssen wir funktionieren, egal ob mit dem Arbeitgeber, mit dem Team oder was auch immer. Aber dieses wirklich hinschauen, sich hinterfragen, zu schauen, ja, wie tick ich denn wirklich, welche Motive sind so Lieblingsmotive, wie bin ich angetrieben, was kann ich da draus machen und was darf ich da draus machen und wie sehr muss ich mich verbiegen oder anpassen und will ich mich vielleicht auch verändern? Also ich meine, ich habe einige Motive bei mir verändert, weil sie mir einfach im Weg standen. Ich hatte ein ganz hohes, geballtes Leistungsmotivpaket mit gepaart ganz hohen Sozialmotiven. Das heißt, ich wollte immer an beiden Seiten sein. Ja, ich wollte Leistung bringen und erfolgreich sein. Und auf der anderen Seite waren aber diese Menschwerte für mich so wichtig. Und mich hat es einfach ausgepowert auf die Dauer. Und deswegen habe ich mich irgendwann entschieden, dass ich ein paar Motive runterkriegen muss, was ich auch geschafft habe. Und heute sehr, sehr viel balancierter und relaxter bin deswegen. Aber ich habe auch gemerkt, ja, wie sehr ich geprägt war von verschiedenen Dingen. Und bei mir waren es nicht nur die Eltern, bei mir waren auch die Großeltern noch sehr massiv im Hintergrund, die mitgewirkt haben oder ja, Geschwister. Und dann kriegt man Kinder, die nochmal eigene Persönlichkeiten sind. Und also es ist schon
einem auch schon ins Gewissen reden.
Schon spannend, bei sich zu bleiben und wirklich zu sagen, ja, wann auch immer das ist im Leben, aber ich traue mich jetzt, das zu leben, ja, wovon ich träume, was aus dem Innersten tief von innen raus, also herauskommen und auf die Straße gebracht werden will.
Also was da ganz kritisch ist, was auch in unseren Tools vorkommt oder in unseren Büchern, ist die Frage, wem gebe ich denn eigentlich die Macht darüber, mir zu sagen, wie ich bin oder wer ich sein sollte? Weil letzten Endes ist es ja nur so, wenn du jemanden ermächtigst, ja, dann hat er die Macht oder sie die Macht über dich, über das, was du denkst. Und oftmals sind diese Gedanken gar nicht so tiefgreifend, aber sie verletzen einen ganz tief. Manchmal ist es nur so im Vorbeigehen gesagt, ja, irgendwie, du siehst komisch aus oder irgendwas, ja, und dann fängt man an zu hinterfragen und dann kerbt sich das immer mehr ein. Und deswegen ist es, glaube ich, immer wichtig, wem man eigentlich Autorität geben möchte,
wem man glaubt,
sein eigenes Schicksal mit zu beeinflussen. Und wir hoffen, dass wir unseren Lesern, Kunden, Nutzern von unseren Softwaren auch diese Impulse geben können, eben positive Impulse fürs Leben zu bekommen, die sie nach vorne bringen und nicht nur zurückhalten.
Ja. Weil ich komme jetzt noch auf was anderes, was ich gelesen habe, wo wir uns auch ähnlich sind oder ja das Gleiche haben. Das ist jetzt nichts, wo uns heute jemand sagen würde, ja, du spinnst, aber es gibt ja viele Dinge da draußen, wo andere wiederum die Menschen sehr schnell in Schubladen packen und verurteilen und bewerten und negativ drüber reden. Ja, ich habe gelesen, dass du ähnlich wie ich Synästhetiker bist, oder ich glaube so Synästhetiker. Mhm. Ich finde, das Synästhesie ist der Überbegriff. und das ist ja auch was nicht alle haben. Und ich wusste das auch ganz lange nicht, dass das was Besonderes ist, dass das tatsächlich nur, ich glaube, 7% oder so haben das nur. Und ich erkläre das mal ganz kurz. Oder ja, Julia, erklärst du gerne vielleicht.
Also Synästhesie ist, wenn das Gehirn automatisch zwei Sinneseindrücke miteinander verknüpft. Also zum Beispiel einen Geruch und etwas, was man oder was man hört und einen Geruch oder eine Farbe und was gehört ist oder wie auch immer. Das sind tatsächlich wahrscheinlich mehr Frauen, die das haben, weil das so eine Verknüpfung ist von den Gehirnhälften. Und das passiert automatisch. Also das ist nichts, was man beeinflussen kann. Es ist auch nichts, wo man zum Beispiel, bei mir sind es halt Wochentage haben Farben und Zahlen haben Farben und es gibt noch eine Raum-Zeit-Synästhesie, wo man halt Zeiträume quasi vor dem inneren Auge in 3D sieht. Total schwierig zu erklären. Also ich sehe zum Beispiel die Jahre oder die Jahrzehnte kann ich vor meinem inneren Auge sehen und ranzoomen, rausfahren. Ich sehe, wo was liegt. Das hat auch noch manchmal noch mal Farben und so weiter. Also zum Beispiel, das Jahr ist halt so ein Kreis und ich weiß halt genau, der Mai liegt da und so weiter. Und das habe ich nie irgendwo, sie hat mir das jemand erklärt oder ich habe es in keinem Buch gesehen oder sonst irgendwas. Auch diese Farben von den Wochentagen machen keinen Sinn. Also ich weiß nicht, wo die herkommen, aber
sag
es ist
mal
halt
einen Tag,
so.
Vielleicht hast du die gleiche Farbe wie ich.
Welchen habe ich denn? Was haben wir denn
gleich? Montag zum Beispiel. Welche Farbe hat der Montag bei dir?
Gelb.
Gelb, ja, lustig. Bei mir ist er blau, siehst du, da sind wir unterschiedlich.
Genau.
Ja, aber das ist ganz spaßig tatsächlich, was sich andere gar nicht vorstellen können. Und bei uns ist das auch mal so passiert, dass ich das so erzählt habe und mich dann alle angeschaut haben und gesagt haben, was? Ja, ja, deine Farben und deine Tage und Zahlen. Ja. Vor allem jede Zahl hat bei mir eine Farbe. Und das, was du gerade gesagt hast, das habe ich auch mit dem Jahr. Ich sehe das ja auch auf einem Kreis und bei mir liegt der August ganz woanders als bei der Halbzeit, also das ist
das wusste
auch
ich noch
ganz,
gar nicht.
Ganz interessant.
Das auch die Jahre sehen kann.
Das, und da haben wir genau die drei gleichen Dinge. Und jetzt ist das aber nichts, was uns, glaube ich, so im Alltag nach draußen sonderbar macht, wenn man nicht drüber redet. Ja, aber es gibt so viele Dinge, die sonderbar sind für andere oder fremd sind und man deswegen einfach verurteilt wird. Und das finde ich so schade, weil es stecken einfach auch nur Talente, Potenziale, Fähigkeiten und Stärken dahinter. Ich bin zum Beispiel Linkshänder und ich wurde noch umerzogen in der dritten Klasse erst, ja, weil man das einfach nicht für schick empfunden hat, dass man mit der linken Hand schreibt. Das Coole ist, glaube ich, bei mir, dass es mich nicht verstört hat, sondern ich glaube, es hat in meinen beiden Gehirnhälften so viel gemacht, dass es mein Horizont eher erweitert hat und mir eher im positiven Sinne geholfen hat. Aber es gibt auch andere Fälle, wo man echt was kaputt macht. Und genauso ist es natürlich ja, mit Menschen, denen man glaubt, weil sie einen erziehen, weil sie Lehrer sind, weil sie Macht über einen haben. Auch die Medien haben heute eine massive Macht auf ganz viele Menschen, wo es immer wieder darum geht, was glaube ich jetzt oder was glaube ich nicht, was der sagt und wie sehr betrifft es mich und macht es jetzt was mit mir und erlaube ich das, dass es was mit mir machen darf. Und das ist etwas, was wir uns einfach wünschen.
Also diese Machtlosigkeit, wenn ich das nur kurz einwerfen darf, diese Gefühle, die von den Medien immer stärker forciert wird, wirkt sich auf diese Idee der Selbstwirksamkeit aus. Ja. Ja? Also wir haben ja zusammen 5 Kinder und wir spüren immer wieder, dass immer wieder die Frage hochkommt, was kann ich denn wirklich bewirken? Was kann ich denn überhaupt tun? Ja. Und allein aus dem Grund wird ganz viel nicht getan oder gar nicht erst angegangen, weil man denkt, es ist sowieso sinnlos. Man hat keine Macht als einzelner Mensch oder man kann nicht viel bewegen. Also das ist auch in Englisch heißt, glaube ich, dieser Locust of Control. Was kann ich selbst bewegen? Und der Glaube dran, dass ich selbst was bewegen kann, der, glaube ich, von den Medien durch diese Echokammern auf Instagram, Twitter, was weiß ich alles, so immer wieder dich rein nordet in irgendwelche Schubladen, ja, aus denen du nicht mehr entweichen kannst.
Der Tunnel auch leider Gottes sehr geradlinig und immer enger wird. Das heißt, die Algorithmen der Medien sind ja so krass inzwischen geworden. Jetzt kommt künstliche Intelligenz da noch dazu, was mir echt ein bisschen Sorgen bereitet. Wenn du dich mit einem Thema fokussierst und dich auf etwas konzentrierst, also deine Aufmerksamkeit in einem Bereich lenkst, kriegst du ja immer mehr davon. Also Hypothesen, eventuelle Meinungen werden plötzlich zu einem Glaubenssatz und irgendwann zu einem festgefahren programmierten Mindset, wo es immer schwieriger wird, das rückwärts aufzulösen. Und ich denke mir, dass man da echt aufpassen muss und dass man auch schauen muss, gerade, also wir erleben das mit unseren Kindern, die wir alle für sehr intelligent halten, dass man nicht gleich die ganze große Welt immer bewegen wollen muss, sondern dass man wirklich versucht, eben aus seinem Potenzial, aus seinem Kreis heraus, das zu bewegen, was man bewegen will. Und du bewegst jetzt mit deinen Büchern auch was. Du hast vorhin gesagt, dass du angesprochen wurdest, dass da so ein unterschwelliges Coaching mit reinfließt. Dadurch bewirkst du auch was mit deinen Büchern. Einmal davon abgesehen, dass deine Leser gut unterhalten sind und in eine andere tolle Welt der Liebe schlüpfen können, was schon mal schöne Emotionen auslöst, wo wir auch mehr davon brauchen, von guten Emotionen, sondern wo sie sogar noch so ein bisschen, ja, Dinge hinterfragen und drüber nachdenken und da auch ein Stückchen weiterkommen. Das ist das, was ich mir so sehr wünschen würde, auch für die jungen Menschen, aber auch für alle in jedem Alter kann das ja sein, dass man nicht denkt, man muss, weiß ich nicht, ganze Ozeane bewegen, sondern dass man vielleicht in einer kleinen Pfütze anfängt mit einem kleinen See oder was weiß ich und von sich heraus einfach versucht, etwas zu tun, was einem einfach aus dem Herzen entspringt, ja.
Und ich glaube sogar auch tatsächlich, wenn man mit was ganz Kleinem anfängt und das versucht zu bewegen, etwas, was einem am Herzen liegt, wofür man sich interessiert und so weiter, dann ist der Effekt, den man hat, viel, viel größer, als wenn man halt mit was Riesigem anfängt, ja, oder denkt, ich muss halt die Welt retten, ja, oder ich muss jetzt irgendwie was auch immer machen, ja, sondern wenn man mit was Kleinem anfängt, wo man am Anfang denkt, um Gottes Willen, das hat ja überhaupt keinen Einfluss auf irgendjemanden, doch wenn man es mit Liebe tut und wenn man es da wirklich sein Herz reingibt, dann wird das einen Effekt haben, ja, wenn man das halt in die Welt trägt und man wundert sich, was man da tatsächlich alles erreichen kann, aber man muss halt auch bereit sein, klein anzufangen und das hat auch was mit Demut zu tun, ja und sich selber auch, also nicht allzu wichtig zu nehmen, nicht jeder von uns ist das Zentrum des Universums, ja, sondern aber dahin zu gucken und zu sagen, okay, ich schicke einfach ein bisschen Liebe in die Welt, indem ich was mache, was mir gefällt.
Ja.
Ja, und und ich lasse mir auch nicht von jedem da reinreden. Also ich sehe das halt gerade bei den Autoren, das hattet ihr ja eben auch, ne, mit den Lehrern, Eltern und so weiter. Aber es sind auch, finde ich, viele Leute, die auch Kurse anbieten und solche Sachen, die sind oft sehr, sehr bestimmt und sehr selbstbewusst treten die auf. Und auch denen muss man nicht alles glauben, sondern es hilft, finde ich, immer auch hinzugucken, wer bin ich denn, was will ich bewegen, was will ich erreichen. Und bei mir ist es zum Beispiel ganz oft, ich frage mich, wenn ich ein neues Buch anfange, ich frage mich immer, welches Gefühl möchte ich dem Leser mitgeben. Mhm. Also wenn der in meine Welt reingeht, was für ein Gefühl soll der haben? Und deswegen gibt es auch immer ein Happy End, weil ich halt, also das ist bei Liebesromanen halt so, ja, das muss ein Happy End sein. Ja. Also ein Happy for Now geht schon gar nicht. Also sagen wir mal, das machen auch einige, aber das geht selbst für mich schon nicht. Und einfach dieses, sich auch überlegen, welches Gefühl möchte ich in die Welt geben? Und das kann man sich ja jeden Tag, jeden Moment neu entscheiden.
Ja.
Was ist das, was ich der Welt geben will? Und wenn es nur ein Lächeln ist, was ich dem anderen auf der Straße schenke, ja?
Und das tust du und inzwischen vielen, vielen tausend Lesern, wie ich gesehen habe, wenn ich alleine nur die Rezensionen sehe, das inzwischen schon in vierstelliger Höhe ist.
Also die Rezensionen.
Nur die Rezensionen, wir reden nicht von den Lesern, dann ist es doch wunderbar, wenn du mit diesem Bedürfnis, Liebe in die Welt zu schicken, so viele Leser erreichst, ja. Ich habe dann noch so eine andere kleine Story, die ich da wirklich gerne jetzt einbringen will. Wir haben eine Partnerin, die Lehrerin ist. Und die war schon ganz oben im Kultusministerium und hat Projekte unter sich gehabt und wollte etwas entwickeln, wie man eben Schüler besser dazu bringt, dass die ihre Berufung finden und leben können. Und ich kürze es jetzt ab, wegen irgendeiner Spießelwirtschaft ist das alles auseinandergebrochen und sie ist dann nach 7 Jahren zurück ins Lehrerdasein, weil sie gesagt hat, nee, und ich fange jetzt wieder von unten ganz klein an. Und sie ist heute wieder Lehrerin am Gymnasium und hat da aber einen tollen Chef, einen tollen Rektor, der ihr einen Freiraum gegeben hat, um in dieser erstmal kleinen Schule etwas zu bewirken. Wie jetzt, das wurde jetzt eingeführt, hat auch jetzt einige Zeit gedauert, ein Wahlpflichtfach bekommen hat, wo sie mit unserer inneren Motivanalyse und Jobsensor und 2, 3 Sensoren einen Unterricht geben darf, wie die Schüler von ihr dann in der Oberstufe ist es dann erst ihre Persönlichkeit und ihre Ziele entwickeln dürfen. Ja, und das ist jetzt super angenommen worden und kommt gut an. Und ihre Mission und Vision ist jetzt, das in die Breite zu streuen und in andere Schulen zu bringen. Also sie hat auch von unten angefangen und ja, jetzt hat sie erstmal 2 Klassen geholfen mit, sind jetzt im ersten Jahr erstmal 50 Schüler gewesen, aber das ist schon mehr, als sie 7 Jahre lang von ganz oben versucht hat zu erreichen. Und ja, du hast inzwischen Tausende von Lesern erreicht. Wir haben auch schon ein paar Leser erreicht und wir haben inzwischen unser Hauptbusiness ja im digitalen Pocket-Coach-Bereich, wo wir den Leuten helfen wollen. Und ich glaube, dass wenn jeder das sieht, dass er andere erreichen kann, dann werden wir sowieso irgendwann ein großer Ozean werden, der gegen dieses ganze andere Wahnsinnige vielleicht dann eine Macht oder eine Kraft, ich nenne es nicht Macht, das ist das falsche Wort auf Deutsch, in Englisch ist es ja Power, da hat es eine andere Bedeutung, aber Kraft, finde ich, ein schöneres Wort hat. Ja, ja liebe Julia, ich habe meine Fragen alle an dich gestellt. Ich weiß nicht, ob du uns noch irgendwas mitteilen oder erzählen willst, dann gerne.
Oh, falscher Fuß. Nee, ich glaube tatsächlich, also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich euch damals kennengelernt habe. Also ich habe euch ja selber, oder ich habe euch ja quasi, oder eure Tools kennengelernt als Coachee bei einem anderen Coach, ja. Und bei Juli nämlich. Und das war, also ich war bei ihr zum Coaching und das hat sie mit mir gemacht, die innere Motivanalyse. Und ich fand das so schön, weil es einfach mir so deutlich gezeigt hat, was da eigentlich los ist und was ich brauche und so weiter. Und da bin ich ja natürlich immer tiefer eingetaucht, weil man Wissensdurst und so weiter. Und habe dann die Ausbildung bei euch gemacht. Und wie gesagt, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, weil natürlich, das wirkt sich auf alle Bereiche aus, ne? Also das ist ja nicht nur das Schreiben an sich, sondern es ist ja auch als Self-Publisher hast du dieses ganze Marketing und so weiter. Auch da kann ich das alles mit einfließen lassen. Ja, ich weiß, wie ich Leute anspreche, welche Worte ich benutzen muss, damit sie halt ein bestimmtes Gefühl halt entsteht und so weiter. Und das ist, und ich vielleicht würde ich es auch machen, aber vielleicht würde ich es nicht so erfolgreich machen. Ja, deswegen bin ich sehr dankbar, dass ihr das macht, eure Arbeit, wie ihr das macht und was ihr also alles entwickelt. Und ich finde, das ist so wichtig und gerade auch mit dieser Botschaft dahinter, halt im Kleinen anzufangen und halt diese Liebe in die Welt zu tragen. Also das ist halt, als Liebesromanautorin bin ich da voll dabei.
Vielen Dank, das ist sehr lieb.
Wir sind ja tatsächlich auch sehr dankbar, weil du hast uns zum Podcasting gebracht.
Du hast meine Liebe leben lassen für das, was wir hier tun.
Genau. Sehr schön. Ihr habt ja zusammen 30, 32 Folgen gemacht.
Ja.
Und das hat uns tatsächlich in die Sichtbarkeit gebracht. Viel mehr als über unsere Bücher. Ja, wir sind ja auch auf Spotify, auf iTunes, überall. Und schauen uns jeden Monat die Zahlen an. Die gehen exponentiell nach oben von den Zuhörern. Und da sind wir ein bisschen stolz. Und das kommt aber durch dich, die ganze Technik, die ganze Beratung, wie man Intros macht. Das haben wir dir zu verdanken und deiner leichten Art und das wissen wir auch sehr zu schätzen.
Also es ist so leicht von der Hand geflossen, mit dir diese Podcasts zu machen. Wahrscheinlich hätte ich sonst nie angefangen und hätte es auch nie weitergemacht, wenn es anders gelaufen wäre. Aber dank deiner Leichtigkeit und deiner Lockerheit und diesem Spaß, den wir dabei hatten, es ist ja wirklich auch so geflossen, ja, diese 30 Folgen, die wir da gemacht haben. Und ich immer wusste, ich muss weitermachen. Und abgehalten hat mich eigentlich lange auch nur das, dass ich dachte, oh, die Julia will nicht mehr weitermachen mit mir. Mit wem mache ich denn weiter? Ja. Aber es musste jetzt auch so sein, weil bei uns hat sich eben auch einiges weiterentwickelt und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir das Gefühl haben, jetzt können wir
alleine weitermachen.
Genau, alleine weitermachen und den Menschen jetzt in unserer Zweisamkeit auch wieder was an die Hand geben. Und
das ist
deswegen
doch schön.
Auch das Danke zurück an dich.
Tatsächlich diese unsere Lebens- und Berufswege, die kreuzen sich halt, ne? Das gehen, die gehen mal zusammen, dann gehen sie wieder auseinander und immer wenn sie sich kreuzen, ist halt diese Leichtigkeit halt da und das ist, wir geben einander was und dann nehmen wir das
Energie.
In die anderen Bereiche und dann kommen wir wieder zusammen. Das ist doch schön, oder?
Ich meine,
auch das, ne? Liebe, und auch diese Leichtigkeit und dieser Spaß. Ja. Wenn man das irgendwo findet im Leben, wenn es irgendwo sieht an einer Stelle, dann soll man, finde ich, dann sollte man da reingehen und das noch mehr machen.
Perfekt.
Weil dann ist es was Gutes. Ja,
das war das perfekte Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Julia, fürs Dabeisein. Ich denke, wir werden irgendwie weiterhin in Kontakt bleiben und wünschen dir auf deinem Weg sowieso das Allerbeste. Und ja, dann geht es sicher gut weiter mit unserem Podcast.
Ja, dann nochmal vielen Dank, liebe Julia, und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ich danke euch und alles Gute. Bis bald.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Das war Die Denkbar, wo alles möglich ist, mit Michaela Lang und Oliver Fritsch. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung und wenn du uns an deine Freunde weiterempfiehlst. Solltest du mehr wissen wollen, wie du dich, dein Business oder auch andere mit dem Pocket Coach und den Tools weiterentwickeln kannst, dann erfahre mehr unter denkzeuge.com oder unter pocketcoach.ai.